Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen im Dezember, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen zu einem Ausblick mit Invesco auf. Was sollte es anders sein im Dezember 21 auf die Investmenttrends 2022? Und steht natürlich wieder ein spannendes Kapitalmarktjahr bevor. Invesco hat das Thema auch selber ausgearbeitet und beschreibt es mit dem Thema, mit der Überschrift Structural Trends. Wir machen Investmenttrends 22 daraus. Und eine Sache steht aber vor allem, und das kommt wie immer von Christian, unser alter Kumpel, der Disclaimer.
Ja, denn auch heute gilt natürlich, alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir präsentieren euch ein paar Investmentideen. Was ihr daraus macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unsere beiden Gäste von Invesco können dafür irgendeine Haftung übernehmen. Dasselbe gilt auch für die Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr wie immer auch zu dieser Sendung in der Echtgeld-TV-Lounge findet, insbesondere in Form von 5 spannenden Fondsporträts, die es sonst nirgendwo in dieser Form gibt. Und über die Fonds wollen wir natürlich sprechen. Sprechen mit Sascha Specketer und Florian Förster. Sascha, zunächst an dich die Frage. Welcome back. Ihr wart schon zweimal da, heute das dritte Mal trotzdem. Bring doch bitte unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal kurz auf den aktuellen Stand. Wer oder was ist Invesco? Warum sollte man euch kennen und was machst du da?
Ja, Christian, Tobias, danke und danke, dass ich wieder bei euch sein darf. Kurz zur Erinnerung, Invesco ist eine amerikanische Investmentfirma. Wir verwalten global insgesamt 1,6 Billionen US-Dollar, davon beispielsweise 500 Milliarden in sogenannte passive, aber auch systematische Strategien. Im Grunde aber ein bunter Strauß an Investmentlösungen, den wir Kunden anbieten. Ich selber verantworte den Bereich in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, dort den Vertrieb und betreue Kunden letztendlich dann auf alle Produktgattungen. Das heißt also für unsere institutionellen Kunden die Mandate, für unsere Vertriebspartner, Publikumsfonds und ETFs.
Und wir wollen ja heute reden über Investmenttrends. Ihr habt passenderweise auch fürs Jahr 22 quasi die Überschrift gewählt für Structural Trends. Also was ist da eigentlich strukturell? Was zeichnet so etwas aus, einen strukturellen Trend, damit es bei euch quasi auf die Liste kommt? Und wie stellt man dabei gleichzeitig auch sicher, dass man nicht nur so ein gerade heißes Thema besetzt, sondern auch etwas identifiziert, was nicht gerade an der Börse stark gespielt wird, sondern auch für die nächsten 3, 5 und 10 Jahre, die Zeiträume, die Investoren interessieren, auch wirklich relevant sind.
Ja, also man muss dazu genau sagen, also es ist natürlich jetzt dann keine Trends für 2022, das sind wirklich langfristige Trends. Das sind Dinge, im Grunde genommen kategorisieren wir die in 3 Themen. Das eine sind disruptive Technologien, also eben Themen, die man also unter dem ganzen großen Begriff eben Technologien wie Blockchain beispielsweise eben packen kann, aber auch Themen wie Cybersecurity. Das heißt also, wir werden in Zukunft natürlich mehr digitalisierte Prozesse vorfinden. Und das ist ein großes, wenn man durch die strukturelle, eine große strukturelle Veränderung in dem Markt. Ist ja zum Beispiel heute so, dass nur 17% im E-Commerce-Bereich, also nur 17% des Konsums ausmacht. Das wird entsprechend in Zukunft wesentlich mehr sein. Das ist ein Bereich. Dann gibt es ein großes Thema im Bereich demografischer Wandel, weil auch das bringt viele Veränderungen mit sich. Das ist so, dass wir ja in der Vergangenheit, also die sozusagen heute so unter uns weilen, kennen eigentlich ein Bevölkerungswachstum, das hat sich also verdreifacht über die letzten 50 Jahre. Das wird so nicht weitergehen, das wird sich verlangsamen. Es gibt Prognosen, dass also bis 2050 wir von 7,5 Milliarden dann eben circa auf 9,5 Milliarden, also dann nur noch wachsen werden und dass das Wachstum auch größtenteils aus Asien beispielsweise und Afrika kommt. Deswegen kann man fast schon sagen, auch der demografische Wandel konzentriert sich auf bestimmte Regionen, während in Europa beispielsweise wir mit ja irgendwie 505 Millionen Einwohnern eher eben schrumpfen werden in Zukunft. Und das bedeutet zum einen, dass also die Bevölkerung insgesamt natürlich auch altern wird. Das bedeutet, dass bestimmte Sektoren davon profitieren werden, wie zum Beispiel der Bereich Gesundheitswesen. Und das sind, und dann natürlich damit auch dann gekoppelt, beispielsweise Technologien, die eben in diesem Bereich investieren. Das ist also ein langfristiger Trend. Und dann der dritte Bereich ist im Grunde genommen die Energiewende, nicht nur in Deutschland, sondern global. Das heißt, da sehen wir jetzt ja auch, haben wir in diesem Jahr gesehen, dass also sich auch insgesamt 59 Staaten dazu verpflichtet haben, zumindest unterschrieben haben, den Willen gezeigt haben, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Und um das natürlich zu schaffen, bedarf es einer ganzen Reihe von Infrastrukturinvestments, Investitionen im Bereich Elektromobilität, Wasserstoff, das heißt Solar, also da kommen so viele Themen zusammen, ja, was natürlich dann wieder Investitionsmöglichkeiten für Investoren mit sich bringt. Das heißt, diese drei großen strukturellen Veränderungen, die sehen wir langfristig und das sind sozusagen dann Dinge, aus denen wir Investmentideen ableiten.
Jetzt haben wir also drei Schlagworte, DDE sozusagen, ja, Disruptive, Demografie und die Energiewende. Wie macht ihr solche Abgrenzungen? Macht ihr das mit eigenen Ressourcen, eigenen Analysten oder habt ihr da bei irgendwelchen, na, wie nennt man sie, Zukunftsforschern angefragt? Habt ihr mit Universitäten kooperiert, um das irgendwie in dieser Form einzudampfen? Gib uns doch noch mal kurz einen Insight. Wie kommt man wirklich von dem, was in der Wirtschaft los ist, dann auf solche Buzzwords mit einem Prozess, der ja, weil ihr eben ein sehr, sehr großer globaler Asset Manager seid, auch irgendwie, ja, ich will mal sagen, Due Diligence und plausibilisierungsfest sein muss?
Ist ein komplexer tatsächlich Prozess. Also von den Dingen, die du gerade genannt hast, gibt es so einige Initiativen. Also beispielsweise auch Zusammenarbeit mit Universitäten. Wir arbeiten zum Beispiel mit Cambridge zusammen, gerade im Bereich für Artificial Intelligence. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir haben 8.000 Mitarbeiter, wir haben 200.000 Investment Professionals, also sogenannte Investment Professionals bei Invesco global in allen Regionen tätig. Und wir haben ein Team, das sich tatsächlich auch Thought Leadership Team nennt. Das heißt, da werden letztendlich Ideen kreiert in den Gesprächen, in Zusammenarbeit mit eben unseren eigenen Portfolio-Managern, mit unseren eigenen Research-Teams, aber eben auch unter der Zunahme eben von Zusammenarbeiten mit Universitäten, wie beispielsweise die Zusammenarbeit, die wir mit Cambridge jetzt ganz speziell für den Bereich Artificial Intelligence haben. Aber was wir da dann eben kreieren, sind letztendlich Research-bezogen, also eigene, wenn man so möchte, Überzeugungen, wo wir eben der Überzeugung sind, dass das Themen sind, die letztendlich eine große Veränderung für Unternehmen, für eben natürlich dann auch einzelne Länder, Sektoren mit sich bringt und was auch dann dazu führt, dass es also sowohl neue Unternehmen gibt oder geben wird, die in diesem Bereich tätig sein werden, große Unternehmen in diesen Bereichen forschen müssen und Technologien eben hervorbringen werden. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, nach sozusagen dann diesem, sagen wir mal, Erkennen dieser strukturellen Trends, dann natürlich das Ganze sozusagen auf die Unternehmensebene zu bringen, zu schauen, was sind die Unternehmen, die genau von diesen Themen oder von diesen Trends eben profitieren können. Aber es ist letztendlich tatsächlich eine Zusammenarbeit eben aus vielen Teams innerhalb Invescos, aber eben auch in Zunahme von externen Experten seiten Universitäten.
Wir gehen ja gleich mit einem höheren Detaillierungsgrad in 5 ETFs von euch rein, gucken uns die an, werden ein bisschen auch Timings hinterfragen. Aber bevor wir das machen und bevor wir Florian Förster dann auch in das Geschehen mit rein, und da habe ich noch eine Frage an dich, Sascha, wie entscheidet ihr eigentlich, ob ein Thema in der passiven Variante als ETF aufgelegt wird oder ob es in genau diesem Feld das Mantra des Fondsmanagements zur Anwendung kommt, was ja immer in der Regel zum Jahresanfang herausgeholt wird, wo es dann immer heißt von aktiven Managern, dass dieses Jahr aus verschiedenen Gründen, die ich je nach Börsensituation auch herwerten kann, in diesem Jahr unbedingt auf aktives Management ankommt. Jetzt, ihr bietet beides an. Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, das ist ein passives Thema, das ist ein aktives Thema?
Ja, das ist eine hervorragende Frage, weil ich glaube, in der Vergangenheit ist es häufig so gewesen, dass viele Asset Manager tatsächlich der Meinung waren, also entweder muss man das aktiv anbieten, also es ist ein Thema, das muss man aktiv managen, oder das ist ein Thema, das muss man passiv letztendlich abbilden. Die Antwort ist, also man kann natürlich je nach Zielsetzung es sowohl aktiv wie auch eben passiv abbilden. Auf der Aktivseite, und das ist sozusagen unsere, wenn man so möchte, Überzeugung, da muss ich das Portfolio also noch konzentrierter mit sozusagen mit einer höheren Überzeugung konstruieren. Das heißt also, man nennt das eben dann auch mit einem hohen Aktiv-Share. Das heißt also, dass man sich wirklich ganz bewusst auch von der Benchmark eben löst. Ja. Und natürlich auch mit dem Risiko einer höheren eventuell Volatilität. Ja.
Zu der Tracking-Error, der kann ja auch noch passieren.
Genau. Aber dieser Tracking-Error, der ist natürlich gewollt. Also ein Beispiel ist beispielsweise der Global Consumer Trends. Ich weiß nicht, ob wir heute über den sprechen wollen, aber nur als Beispiel. Ja, das ist ein Fonds, der ist ein Themenfonds, der bildet letztendlich eben alle Werte ab, die eben im Bereich Konsum tätig sind. Es ist ein Fonds, den haben wir bereits 1994 aufgelegt. Also insofern, also es ist deswegen auch diese strukturellen langfristigen Themen, die haben wir schon sehr lange aufgelegt. Es gibt aber natürlich auch ETFs für den Bereich diskretionäre Konsumgüter. Jetzt der aktive Fonds hat einen hohen Aktiv-Share und hat beispielsweise, wenn wir jetzt mal, ich habe jetzt die Zahlen für den MSCI World, habe ich im Kopf. Also der hat in den letzten 10 Jahren hat der halt den MSCI World mit 18% per annum eben jeweils outperformed. Ja, also wenn man das sozusagen annualisiert. Das ist jetzt nicht das Ziel gewesen, das MSCI, also den MSCI World out zu performen, aber es zeigt halt auf, was also langfristig eben auch an Alpha, an Mehrwert generiert werden kann, wenn man eben natürlich konzentriertere Portfolien eben für einen bestimmten Themenbereich konstruiert.
Eine kurze Nachfrage dazu, weil wir auch immer Einsteiger mit dabei haben und so, wir ja immer auch ein bisschen aufpassen müssen, dass wir bei den Fachbegriffen nicht zu stark eskalieren. Diskretionäre Konsumgüter, was ist das?
Ja, also im Grunde genommen kann man sich das ganz einfach vorstellen. Also es gibt natürlich Dinge, die brauchen wir fürs tägliche Leben, wenn wir zum Einkaufen gehen, also das heißt, also alles das, was wir sozusagen essen, trinken, das sind eben nicht diskretionäre Konsumgüter, denn das sind sozusagen Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Immer dann, wenn es um diskretionäre Konsumgüter geht, dann geht es eben um Dinge, wo ich sozusagen Geld übrig habe, um beispielsweise Videokonsolen mir zu kaufen, damit ich dann also mit den Videokonsolen zu Hause meine Zeit mir vertreiben kann.
Oder schicke Schals von Louis Vuitton oder ähnliches.
Ganz genau, schicke Schals von Louis Vuitton. Also alles das, wo ich Geld übrig habe und wo ich im Grunde genommen die Lebensqualität, ja, muss man fast schon sagen, ja, eigentlich dann ja auch mit erreiche, das sind die diskretionären Konsumgüter.
Ich fand ja den Hinweis sehr, sehr wichtig, dass dieser Global Consumer Trend seit 1994 am Markt ist. Das ist ja eher untypisch für Themenfonds, weil also wenn man so ein bisschen länger dabei ist wie Tobias und ich, auch schon diese erste große Börsenwelle damals zur Jahrtausendwende mitbekommen hat, dann erinnert man sich. Sehr, sehr viele Themenfonds werden dann aufgelegt, wenn ein Thema gerade richtig heiß ist, ja, weil dann das Interesse da ist, weil man dann alleine über Medien das Geld reinbekommt, weil der Vertrieb in der Bank natürlich entsprechend Spaß hat, weil das Thema an jedem Hühnerhäuschen erklärt wird. Aber relativ schnell ist dann das Interesse wieder draußen und sehr, sehr viele Themenfonds sind halt dann auch abgewickelt worden, was für die Anleger neben der Performance dann halt auch enttäuschend war, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, wirklich langfristige Trends auch langfristig durchzuhalten und auszusitzen. Insofern also Chapeau, dass ihr da seit 94 dabei seid. Wie stellt ihr generell dieses Thema sicher, bevor wir gleich zu den einzelnen Fonds kommen, dass ihr sagt, also wir wollen nicht unbedingt am Hochpunkt einsteigen, damit nicht alle erstmal so eine schlechte Erfahrung haben, so wie das auch bei erneuerbaren Energien war. Ne? Die ersten Fonds kamen damals dann 2007, nachdem Al Gore den Nobelpreis bekommen hatte für seine Dokumentation. Und dann ging es eigentlich erstmal nur noch runter. Man musste über ein Jahrzehnt warten, bis man mit diesen Fonds wieder Geld verdient hat. Wie nähert ihr euch da dem Timing-Problem an?
Ja, gut, also man muss mal eines grundsätzlich wahrscheinlich zu dem Aktienmarkt sagen, nämlich dass die alte gute Schule, so wie diejenigen, die BWL studiert haben, die sich mit Aktienbewertung auskennen, also das ist nun mal heute nicht mehr adäquat, ne? Weil wenn nämlich der risikolose Zins gegen Null läuft, dann sind sozusagen absolut gesehene PIs, also Kursgewinnverhältnisse, reflektieren nicht adäquat die Bewertung der Unternehmen. Und da muss ich natürlich nochmal mir einzelne Sektoren auch anschauen hinsichtlich der Bewertung. Also das heißt, argumentativ könnte man natürlich sagen, alle Aktien sind eigentlich heute auf dem jetzigen Niveau teuer, historisch betrachtet, auf bestimmten eben Kurs-Gewinn-Verhältnissen bezogen. Ja? Insofern, also was halt wichtig ist, dass man eben natürlich sich dann eben andere Bewertungskriterien anschaut. Jetzt im aktiven Bereich ist es so, dass wir natürlich auch mit dem Unternehmen sprechen. Das sind ja Portfolien, da haben wir zwischen 60 und 80 Unternehmen, in Anführungsstrichen nur. Das heißt, da findet ein aktiver Dialog auch statt mit diesen Unternehmen, mit dem CEO, mit dem CFO, wo wir uns ein Bild davon machen, wie eben Cashflows beispielsweise, also die Ertragskraft des Unternehmens, ja, wie die eben ausschaut, was sind die Pläne für die Zukunft, wie schauen die Investitionen aus, die das Unternehmen tätigt, in welchen Bereichen werden die getätigt, also nimmt man Investitionen dort vor, wo wir sozusagen glauben, wo ja auch diese strukturellen Trends stattfinden werden. Also investiert das Unternehmen heute schon in den Bereichen. Ja, das sind die Dinge, die wir uns anschauen, um dann festzustellen, müssen wir eben jetzt einsteigen. Das heißt also, dieser Hochpunkt, den du beschrieben hast, gefühlt haben wir die natürlich in allen Bereichen. Ja, und deswegen ist es halt so wichtig, tatsächlich dann eben sozusagen sich zu lösen von den wahrscheinlich eben traditionellen Bewertungsmethoden und dann eben auch zu schauen, also inwieweit schaffen es diese Unternehmen langfristig am Markt eben auch zu performen.
Sich lösen von den traditionellen Bewertungsmethoden, das darf man natürlich nicht verwechseln mit This time is different, bekanntlich der teuerste Satz für Investoren. Wir haben jetzt über diese aktiv gemanagten Möglichkeiten gesprochen. Wenn euch das interessiert, die Links haben wir auch mit in der Dokumentation zu dieser Sendung. Wir wollen aber jetzt mal einsteigen in die 5 ETFs, die ihr uns heute mitgebracht habt. Wir haben über 3 Trends gesprochen, nämlich Disruption, Demografie und Energiewende. Und das letzte weist schon auf einen, ich nenne das mal Metatrend hin, nämlich alles, was mit Nachhaltigkeit, Sustainability, ESG, SRI zu tun hat, also gut zu investieren, gut, nicht nur im Sinne von erfolgreich, was Rendite-Risikoprofil angeht, sondern auch, was die gesellschaftliche Wirkung von Investitionen angeht. Und ihr seid bei amerikanischen Indizes einer der Platzhirsche. Und da ist es eigentlich nur logisch, dass ihr die auch nicht nur in der Ursprungsversion als ETFs anbietet, sondern auch in der nachhaltigen ESG-Variante. Das haben wir schon besprochen in unserem S&P 500 Deep Dive mit Florian Förster und auch zum Nasdaq 100. Also zu dem Wachstums- und Trendindex schlechthin gibt es eine nachhaltige Variante. Damit auch herzlich willkommen an Florian Förster. Nasdaq 100 ESG. Wir haben ja mal gelernt, also nachhaltig kann nicht jedes Unternehmen sein. Dann guckt man rein, also dann stellt man fest, bei diesem ESG ETF sind statt 100 Unternehmen, wie beim normalen Nasdaq 100, 96 drin. Gerade mal 4, unter anderem Honeywell, fallen raus und dann denkt man sich, okay, also sonderlich nachhaltig kann das ja nicht sein und da steht sofort ein Vorwurf, Greenwashing im Raum. Wie könnt ihr den entkräften?
Hi Christian, ja, schön auch wieder dabei zu sein. Ja, das Thema ESG ist natürlich immer von vielen Seiten zu betrachten und bei einem Nasdaq, da muss man sich natürlich überlegen, wie ist der Nasdaq aufgebaut, und der Nasdaq besteht halt aus sehr, sehr vielen Tech-Firmen, da sind schon mal Öl- und Gas-Companies im Index-Konzept ausgeschlossen, das macht das Ganze schon wesentlich nachhaltiger als jetzt die Standardindizes von S&P und Dow Jones. Und das führt letztendlich dazu, wenn man sich jetzt die Filterkriterien bei so einem nachhaltigen Produkt anschaut, dass letztendlich aufgrund dieser vorherigen Indexauswahl, die durch Nasdaq geschieht, natürlich wenig auszuschließen ist, weil wir haben schon keine Waffenhersteller drinne, wir haben schon keine Nuklearfirmen drinne oder Öl, Gas, Thermal oder Ölsandfirmen, die ja grundsätzlich ausgeschlossen werden sollten bei nachhaltigen Themen. Und das ist natürlich der Grund, weshalb wir jetzt bei dem Nasdaq ESG trotzdem noch auf 96 Firmen kommen. Und da geht es dann letztendlich, wie sind diese 96 Firmen gewichtet im Index? Ja, weil das macht dann letztendlich auch nochmal einen großen Unterschied aus, wenn man sich jetzt den klassischen Nasdaq 100 anschaut, was die für eine CO2-Intensität hat, dann kriegt man das Ganze doch nochmal deutlich gesenkt mit der ESG-Variante aufgrund der verschiedenen Gewichtung von den Unternehmen im Index. Ja. Und wenn man sich das jetzt anschaut, zum Beispiel, wer ist weniger stark gewichtet in dem ESG-Nasdaq als in dem klassischen, dann dürfte es den einen oder anderen überraschen, dass eine Amazon, die in dem klassischen Nasdaq, glaube ich, auf knapp 8% Gewichtung kommen, in der ESG-Variante nur auf 3,7% Gewichtung kommen. Warum werden die so runtergewichtet? Ja, die haben natürlich sehr viel Logistik, sehr viel, was gegen quasi Klimaschutz spräche, und entsprechend werden die dann in diesem Ranking, was erfolgt, das macht Sustainalytics, eine Firma, die darauf spezialisiert ist, entsprechend runtergewichtet. Und das führt letztendlich zu einer Verschiebung der Indexgewichte, und das ist letztendlich etwas, wie man seinen Index dann auch nachhaltiger bekommt.
Das ist sehr praktisch, wenn Gäste quasi die zweite Frage gleich mit der ersten Frage mitbeantworten, denn in der Tat, diese Gewichtungsthematik, die ja auch Microsoft und Apple auf einmal in eine andere Rangfolge bringt, die wäre genau eine nächste gewesen, aber damit ist das erklärt. Was einem auf der Website aber entgegenspringt, ist SFDR. Klassifizierung Artikel 8. Da geht es um eine Offenlegungsverordnung der EU, und bei diesen Verordnungen wird es ja dann immer relativ schnell kompliziert. Von daher sei doch so gut und erklär uns das mal in ganz einfachen Worten. Was heißt das? Wofür steht das?
Ja, also die Offenlegungsverordnung der EU, was wollen die erreichen? Ich meine, Anleger sollen zunehmend umwelt- und sozialbewusster werden oder auch nachhaltiger investieren können. Und diese Offenverlegungsordnung der EU soll es letztendlich den Anlegern erleichtern, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen erleichtern, können wir gleich drüber sprechen, zwischen den derzeit verfügbaren Investitionsstrategien, also ETFs, Fonds, vergleichen zu können. Und diese Verordnung soll dann letztendlich für eine größere Transparenz sorgen, inwieweit einzelne Finanzprodukte ökologisch oder soziale Merkmale aufweisen, in nachhaltige Anlagen investieren oder nachhaltige Anlageziele verfolgen. Und da gibt es dann sozusagen drei Artikel, die wichtig sind. Das sind Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9. Und da muss man dann letztendlich schauen. Also Artikel 6 sind quasi alle traditionellen Finanzprodukte, die jetzt nicht als nachhaltig klassifiziert sind. Artikel 8 sind dann quasi Produkte, die schon ökologische oder soziale Merkmale versuchen zu haben, und vereinfacht ausgedrückt sind das eigentlich, die haben leichte Nachhaltigkeitsmerkmale, sind aber jetzt nicht super strikt. Ja. Und dann kommen wir zu Artikel 9, das ist sozusagen das, was man dann als, ich sag mal, dunkelgrün oder Impact-Produkte nehmen könnte. Da sind dann quasi eigentlich alle Produkte drin, die eine nachhaltige Investition anstreben. Ja, das heißt, da werden dann dann wirklich Klimaziele verfolgt, da wird CO2-Reduktion verfolgt, da geht es dann wirklich um die hundertprozentige Nachhaltigkeit. Das schließt natürlich extrem viel aus, was investierbar ist. Ja, deshalb findet man die meisten Produkte momentan so in der Artikel 8-Kategorie und Artikel 9 entsprechend weniger. Und klar ist, wenn man einen Artikel 9-Produkt hat, dann ist das Universum, aus dem man jetzt zum Beispiel so einen ETF-Index zusammenbauen kann, so viel kleiner als das, was eigentlich verfügbar ist im Handel, dass man letztendlich natürlich so eine gewisse Sektorrisiken kriegt. Ja? Also man hat dann letztendlich so ein kleines Index-Universum, dass der Tracking-Error, wenn man vielleicht etwas abbilden will, jetzt beim Nasdaq bleiben, wenn man jetzt den Nasdaq auf Artikel 9 klassifizieren wollen würde, dann würde wahrscheinlich so viel ausgeschlossen werden, dass von den 100 Unternehmen vielleicht noch 25 übrig bleiben, ja, und ob diese 25 jetzt genau das abbilden, was man als Investor haben will, das muss man sich dann natürlich fragen, aber in die Richtung laufen wir natürlich, aber das führt natürlich auch zu mehr Druck bei den Unternehmen, weil sie wissen, wenn sie irgendwann nicht in Artikel 8 oder 9 drinne sind, dann sind sie komplett vielleicht aus einem Index ausgeschlossen und darüber wird dann langfristig gesehen sicherlich auch noch viel gesteuert werden.
Oh, ansonsten ist es eben so, wenn ihr euch jetzt dieses Produkt ein bisschen genauer anschauen wollt, dann macht's wie üblich. Fahrt rechts ran, wenn ihr Automobil unterwegs seid, oder geht einfach so in die Echtgeld-TV-Lounge rein und ladet euch die Unterlagen herunter. Da findet ihr dann nämlich die ganzen Porträts, unter anderem auch zu der ESG-Variante des Nasdaq 100. Bei der Untersuchung und bei der Betrachtung fallen zwei Sachen auf, und die machen wir jetzt mal so als Double Pack in der Schlussfrage zu dem Produkt. Das erste, was auffällt, ist, dass es auf der Website nicht so richtig ersichtlich ist, ob die Wertpapierleihe eigentlich hier zulässig ist. Da stellt sich die Frage, wird sowas als nicht nachhaltig gesehen? Gibt es da irgendein Problem, oder was sind die Gründe, dass das nicht zu finden ist oder dass sie vielleicht nicht stattfindet? Weiß ich nicht. Und die zweite Frage ist, jetzt ist das ein total, auch da, heißes Thema. ESG kommt in ganz, ganz vielen Bereichen an. Was im Moment schon auffällt, ist das Fondsvolumen. 8 Millionen Euro sind im Moment drin. Und da stellen sich auch wiederum sofort Anschlussfragen. Wie lange ist sowas durchhaltbar? Und wie sehr kann ich mich als Anleger darauf verlassen, dass Invesco diesen Fonds mindestens die nächsten 3 Jahre offen hält?
Ja, das ist immer natürlich die Frage, das Henne-Ei-Problem. Wir haben das Produkt gerade gelauncht, deshalb ist wahrscheinlich noch nicht so viel drinne, weil letztendlich, wenn wir ein neues Produkt auflegen, dann müssen natürlich die Investoren erstmal gefunden werden, die letztendlich dieses Produkt überhaupt kaufen dürfen, weil viele unserer professionellen Kunden haben natürlich letztendlich Restriktionen, wie viel Prozent sie an so einem Produkt halten dürfen. Und das dauert dann immer mal so ein paar Monate, bis das Produkt dann richtig groß wird. Ich glaube, dieser Trend von dem Nasdaq in den nachhaltigen Nasdaq zu switchen, das beginnt auch gerade erst bei vielen Unternehmen oder vielen Portfolio-Managern. Von daher, diesen Support kann man bei unseren Nasdaq-Produkten definitiv sicherstellen. Ich meine, wir sind eigentlich das größte Nasdaq-Haus, was es gibt. Wertpapierleihe findest du tatsächlich nicht, weil wir bei diesem physischen ETF nichts verleihen. Das ist momentan nicht geplant. Bei den nachhaltigen Produkten geht es ja auch immer darum, dass wir unsere Stimmrechte ausüben wollen. Und wenn wir jetzt Teile eines ETFs verleihen würden, dann würde das schwierig werden mit der Stimmrechtsausübung. Deshalb findest du das da nicht. Das heißt, ein komplett physisches Produkt nach Artikel 8, was Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Ja, und wie strikt das dann zukünftig wird, das wird man sehen.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt ja häufig den Vorwurf, dass Geld, das in ETFs steckt, dummes Geld sei oder verantwortungsloses Geld. Aber deswegen fand ich es gut, dass du darauf hingewiesen hast. Die Stimmrechte werden schon ausgeübt, die verfallen nicht. Und da wird auch nicht immer mit der Verwaltung gestimmt, sondern dafür gibt es gerade, je stärker diese Artikel 8, Artikel 9 Themen dann auch werden, natürlich entsprechende Richtlinien. Nichtsdestotrotz, so spannend und und so nachhaltig uns das Thema ESG auch in den nächsten Jahren als struktureller Trend beschäftigen wird. Lass uns mal weitergehen zu einem Thema, was wir schon mal besprochen haben, nämlich als Sascha das allererste Mal bei uns war, Nasdaq, die nächste Generation. Wir erleben momentan, dass der Nasdaq 100 Index im Grunde von Tag zu Tag klumpiger wird. Ja, kleineren Werte im Nasdaq 100, die haben teilweise eine richtig schlechte Performance, dass wir so nah an den Höchstständen im Nasdaq 100 stehen Anfang Dezember, verdankt man den großen Werten, den Schwergewichten Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und wie sie alle heißen, die sieben großen Aktien, die ja fast 50% ausmachen. Ihr habt einen ganz anderen Weg noch gefunden, um jetzt sich mal unabhängiger zu machen von diesen Schwergewichten. Ihr habt nicht gesagt, ah, wir machen eine Gleichgewichtung oder so, sondern ihr habt gesagt, na, wir machen eigentlich das, was in den sonstigen etablierten Märkten ohnehin gang und gäbe ist. Wir gucken uns die zweite Liga an, sozusagen die Midcaps der Wachstumswerte. Ihr habt neben dem Nasdaq 100 sozusagen den Next 100, also die 100 Werte, die nach den 100 größten kommen, auch in einen Index gepackt, gemeinsam mit der Nasdaq und dann darauf einen entsprechenden ETF gebracht. Und witzigerweise, dieser Nasdaq Next Generation steht auf eurer Website zu strukturellen Trends direkt unter dem, was Sascha uns anfangs erklärt hat über Global Focus und Global Consumer Trends. Warum seht ihr ausgerechnet Nasdaq Next Generation auch als einen solchen strukturellen Trend?
Ja, ich meine, man muss sich halt überlegen, wie sich unsere Welt verändert. Ja, und das passiert natürlich viel digital. Jetzt gerade in der Corona-Krise wurde das natürlich dann noch stärker sichtbar, wie sich das Leben dann auch verändert, dass viele Dinge auch digital werden müssen. Und genau da kommt quasi der Next-Gen oder Next-Generation 100 ETF ins Spiel. Der bildet die nächsten 100 größeren Nicht-Finanzunternehmen, weil im Nasdaq sind ja keine Finanzunternehmen drin, nach Marktkapitalisierung ab. Ja, und das heißt, man bekommt dann sozusagen Titel 101 bis 200 in diesen Index. Und warum ist das so spannend? Weil wenn der Nasdaq quasi die Universität ist, wo die großen Schwergewichte drin sind, dann ist der Next Gen das Gymnasium, nach dessen erfolgreichen Abschluss man in den Nasdaq 100 aufsteigt. Ja. Und da sind natürlich viele Unternehmen drin, die vielleicht hierzulande gar nicht so bekannt sind oder die einzelnen Investoren auch gar nicht auf dem Schirm haben. Da gibt es eigentlich tolle Beispiele von Firmen, die quasi aus dieser Reihe auch in den Nasdaq aufgestiegen sind. Und vielleicht können wir uns das ja mal anschauen.
Ja, wir können da gerne konkret in diese einzelnen Werte gleich nochmal reingehen, aber eine etwas akademische Frage sei doch vorher mal gestattet. Wir kennen das ja aus den etablierten Märkten, das ist ja auch inzwischen sogar Nobelpreis gekröntes Wissen von French Pharma, dass dieses Small Cap Premium wirklich nachhaltig ist und wirklich Überrenditen erklärt. Gibt es solche empirischen Untersuchungen auch für die Nasdaq, denn wir haben ja immerhin an der Nasdaq inzwischen seit 1971 doch eine ganz ordentliche Historie und kann man da langfristig feststellen, dass die kleineren Werte eine bessere Performance haben, was ja momentan absolut nicht der Fall ist, weil die Mega-Plattformen alles erdrücken.
Ja, ich mache das mal anhand von einem Beispiel, ja, wo man sich vielleicht überlegen kann, wie das auch für andere Werte möglich ist. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, dass man das jetzt in der Pandemie beispielsweise DocuSign, ein Unternehmen, was dazu führt, dass man Verträge digital unterschreiben kann, natürlich einen unglaublichen Boom erlebt hat und sogar in den Nasdaq 100 aufgestiegen ist, weil natürlich jede Firma auch irgendwie weiterhin Verträge unterschreiben muss. Und die haben halt in dieser Zeit zwischen dem 21. Dezember 2018 und dem 22. Juni 2020, bis sie dann quasi in den Nasdaq aufgestiegen sind, eine Performance von 343% gemacht. Ja. Und diese Performance, die wäre natürlich, wenn man jetzt erst quasi den Titel gehabt hätte, wenn man den Nasdaq in 100 investiert, an einem vorbeigegangen. Das heißt, diese empirische Studie, die du gerne sehen willst. Das siehst du an den einzelnen Unternehmen, die erfolgreich in den Nasdaq 100 aufsteigen, dass sie aus dem Small-Mid-Cap-Bereich natürlich, wenn sie erfolgreich sind, mit einer sehr, sehr hohen Performance quasi belohnt werden, bis sie dann quasi groß genug sind, von der Marktkapitalisierung in die Top 100 aufzusteigen.
Also jetzt muss ich mal kurz dazwischen gehen, Florian. Also da muss ich ein bisschen so sagen, Einspruch, euer Ehren, weil wenn ich mir, und also du weißt aus unserem Programm, dass sowohl Christian, und da würde ich mal sagen, ich noch ein bisschen stärker, wirklich Fans von dem Thema Size sind und auch von dem Thema zweite Reihe an verschiedenen Stellen deutlich geworden. Aber also hier muss ich eben leider sagen, und das zeigt eben auch unser Porträt relativ deutlich, dass das hier an der Stelle nicht funktioniert. Es gibt natürlich immer einzelne Ausnahmen, die dann auf einmal ausbrechen, sich möglicherweise auch vervielfachen. Aber seit 2012 läuft diese nächste Generation eigentlich schlechter. Und das sieht man dann eben in der Gesamtbetrachtung, auch im Porträt. Wenn wir dann in 2010 eben anfangen, dann haben sich 1.000 Euro, da spielen ja Währungen zumindest die gleiche Rolle, dann haben sich 1.000 Euro im Nasdaq Next Generation auf knapp 1.000 nach oben entwickelt. Feine Sache, ja, also schöne Performance. Aber der Nasdaq 100 hat aus diesen 100 Euro knapp 1.300 gemacht, also ist massiv besser gelaufen, 35% mehr Geld da rausgeholt, und das scheint ja da in der Historie nicht zu klappen. Deswegen ist diese Frage nach der länger hin in der Historie eben so wichtig, weil es kann ja sein, dass in diesem Bereich diese Outperformance, die bei Size, Christian hat die historischen Sachen angesprochen, ich ergänze wie üblich noch James O'Shaughnessy, gar nicht stattfindet. Wie siehst du das?
Also natürlich hast du da recht. Also seit 2010 haben sich natürlich gerade jetzt die, wie nennst du es, Christian, Amafant-Aktien extrem gut entwickelt. Ja, die haben natürlich auch maßgeblich zum Performance im Nasdaq 100 beigetragen. Das waren ein paar wenige, die den Index getrieben haben, inklusive einer Tesla. Und man muss natürlich sich anschauen, wir sprechen ja über disruptiv und Disruption, das, was passiert in unserer Welt. Ja, und seit 2010 ist einfach sehr, sehr viel digitaler geworden. Das hat jetzt aber auch schon zum Teil stattgefunden. Und dann musst du dir halt überlegen, schaffen es eine Amazon, Meta etc., das Gleiche, was seit 2010 passiert ist, performancemäßig von der Innovationskraft nochmal? Ja, oder war jetzt sozusagen dieser Boom, den du seit 2010 gesehen hast, war es das jetzt, weshalb der Nasdaq so stark performt hat, und sind die nächsten 10 Jahre vielleicht dann doch schwächer im Nasdaq 100 und doch wieder stärker im Next Generation Index, weil da sind halt sehr, sehr viele noch kleinere, aber innovative Firmen drin. Ja, natürlich kannst du sagen, die Performance in den letzten 10 Jahren war bombastisch, ja. Aber sind die nächsten 10 Jahre genauso wie die letzten 10 Jahre? Und das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Und wir glauben halt, mit dem Next Generation hat man zusätzlich eine Investitionsmöglichkeit, vielleicht neben dem Nasdaq 100, in die nächsten 100 innovativen Unternehmen zu investieren, die vielleicht den einen oder anderen Durchbruch generieren in den nächsten 10 Jahren. Und weshalb die Performance dann natürlich auch wieder gut sein könnte. Ja, und ich sag mal so, beide Produkte haben vielleicht eine Berechtigung in dem Portfolio, ja. Es geht ja nicht immer nur darum zu sagen, 100% Nasdaq 100 und kein anderes Produkt, sondern man kann ja beimischen.
Und wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir sind ja noch gar nicht fertig mit dem Nasdaq. Wir könnten uns natürlich die Next Generation noch ein bisschen genauer angucken, aber ja, die Uhr läuft ja auch weiter, und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir durch unsere Themen durchkommen, die sehr reichhaltig sind. Deswegen auch an euch als Zuschauer, Zuschauerin der Hinweis, wenn ihr zu einem bestimmten Thema eine Vertiefung haben wollt, wo ist der beste Platz, uns das mitzuteilen? Richtig, in den Kommentaren unterhalb der Sendung könnt ihr uns auch nochmal sagen, wo soll es eventuell nochmal eine Vertiefung gehen, wenn ihr da noch zusätzlichen Aufklärungsbedarf seht oder noch weitere Nachfragen für nötig erachtet. Wir gehen jetzt nämlich weiter zu einem weiteren Themengebiet, was es am Nasdaq gibt, denn der ist ja so ein bisschen eigenartig. Man denkt immer Technologie, und dann sind da so Unternehmen aus Kommunikationsbereichen, aus dem zyklischen Konsum drin. Da ist eine Pepsi, da ist eine Costco, da ist eine Honeywell mit drin, wo man jetzt nicht so spontan denkt, ja, das ist totale Hochtechnologie, auch wenn die in verschiedenen Bereichen natürlich Hochtechnologie einsetzen. Und was auch ein Thema ist, allerdings nicht so richtig im Nasdaq, ist Finanzen, obwohl es es gibt ein Label, das ist mit Fintech überschrieben. Und dazu die Thematik, wie kann es überhaupt sein, dass es da etwas gibt, was Fintech heißt, bis 2006 zurückging? Gab's damals schon Fintech oder hat da vielleicht mal jemand nicht so richtig aufgepasst und jemand hat gedacht, oh, das ist eigentlich ganz geeignet dafür, da packen wir jetzt mal den Stempel Fintech oben raus und haben das Ding vielleicht in 2012, 13, 14 umbenannt. Hier haben wir jetzt überschrieben Invesco KBW Nasdaq Fintech ETF und vielleicht mal zu dem einleitend ein paar Worte zur Historie, zum Entstehen, wo kommt der her, denn entwickelt hat er sich ja im Gegensatz zum Next Generation besser als der Nasdaq 100.
Ja, sehr gerne. Also das KBW steht tatsächlich für Keefe, Bruyette und Woods. Das ist eine Investmentgesellschaft, die arbeiten aber mittlerweile mit Nasdaq extrem eng zusammen. Und der Index, der da kreiert worden ist, da sind knapp 50 Titel drin, sind letztendlich, ja, ich meine, du hast gesagt Fintech, aber Fintech, was ist eigentlich Fintech? Da sind Zahlungsdienstleister drin, Finanzdaten, Börsenplätze, Online-Banking, aber auch sowas wie, macht ja auch nicht Halt vor der Versicherungsbranche, Software und Spezialkredite. Es ist eigentlich, sag ich mal, Fintech ist etwas, wo es darum geht, mit Technologie in der Finanzwelt neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Und das wird versucht mit diesem Index abzubilden. Der Index ist gleichgewichtet und wird quasi jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Und letztendlich versuchen wir natürlich damit einen Zugang zu geben zu Unternehmen, die vielleicht noch nicht so groß sind, weil man Marktkapitalisierung fängt schon in Anführungszeichen bei 500 Millionen an. Fintech, ihr werdet jetzt wahrscheinlich argumentieren, ist vielleicht etwas, was vielleicht noch gar nicht börsengelistet ist. Das ist dann nicht investierbar. Wir müssen natürlich gucken, dass wir was anbieten, was investierbar wird für den Endkunden. Das heißt, die Firmen haben schon quasi ein Listing durch. So, also ein Kandidat in Deutschland wäre dafür so eine N26, wenn die ein IPO machen. Bis dahin ist es aber wahrscheinlich noch so ein bisschen. Da gibt es ja eigentlich quasi auch ein paar Player im Markt, wenn wir jetzt so einen deutschen Fintech-ETF auflegen würden, die dann in Frage kommen. Und das ist jetzt quasi auf primär USA gemünzt. Ja. Und da muss man natürlich dann immer überlegen, Fintech, gab es das 2006 schon, ja oder nein? Ich sage, es gab es damals auch schon, weil 2006 wurde ja auch schon an neuen Möglichkeiten gearbeitet, quasi in der Finanzindustrie neue Dinge anzubieten.
Also ich würde dir da zustimmen, Fintech gab es auch 2006 schon, ja. Auch Visa oder Mastercard ist ja in gewisser Hinsicht Fintech, zumindest.
So kann ich es in die 50er Jahre zurück.
Ja, genau. Und beide Firmen sind ja auch weniger Fin als vielmehr Tech. Wenn wir die klassische Sektorstrukturierung nehmen, etwa von MSCI oder auch von Russell, dann gehören die momentan in den Bereich IT. Und es gibt ja gerade, was die Global Sector Classification angeht, eine große Consultation, ob das weiterhin so bleiben soll oder ob man die nicht dann doch bei Finanzen einsortiert. Wir haben es hier mit einem sehr schwierig abzugrenzenden Trend zu tun. Das ist eben nicht, dass wir sagen, okay, das sind jetzt Autos oder das ist jetzt Medizintechnik oder Onlinehandel. Das kann man noch sehr einfach definieren und abgrenzen. Es gibt dann auch teilweise ja diese entsprechenden Subkategorien. Aber Fintech, das geht in den Technologiebereich rein, also klassisch IT. Das ist aber genauso gut Zahlungsverkehr. Manches kommt klassischerweise aus dem Bereich des diskretionären Konsums, wenn wir über Finanzierungsleistungen sprechen, die konsumnah sind. Wie wird das da definiert, beziehungsweise ist da nicht ziemlich viel Willkür in den Randbereichen drin, was jetzt Fintech ist und was immer noch so klassisches Banking ist? Kann man das überhaupt so sauber abgrenzen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die Trennlinie ist unscharf, ja, weil ich meine, viele Unternehmen arbeiten halt auch selber an neuen Möglichkeiten, sich in der Branche vielleicht mit durch Technologie effizienter aufzustellen oder etwas Neues anzubieten. Und als Beispiel, was du in dem Index da drinnen findest, ist so eine Square. Jetzt, wo Jack Dorsey gerade bei Twitter abgetreten ist, möchte er sich voll und ganz auf sein anderes Unternehmen quasi konzentrieren. Und die verändern natürlich etwas, was stattgefunden hat, weil Square, die machen ja quasi so Cash-Dienstleistungen, die haben sich ja dieses Jahr ein australisches Fintech, was auf Konsumkredite spezialisiert ist, für satte 29 Milliarden gekauft. Ja, auch die entwickeln sich weiter. Und wenn du dir jetzt anschaust, im Index aktuell noch drinne ist eine Green Sky, das hat hier vielleicht noch niemand gehört von der Aktie, die wurden gerade gekauft von Goldman Sachs für 2,2 Milliarden. Und Goldman Sachs ist jetzt quasi kein Fintech, ja, die werden dann auch quasi nicht in dem Index drinne sein, aber die klassischen Player schauen natürlich in genau diese Randgebiete rein, was sich da entwickelt und kaufen es dann auf. Und das ist natürlich dann auch eine Chance für so einen Index, weil jetzt so eine Green Sky, die wurden 2006 gegründet und bieten sowas, bieten quasi so Kredite an, sowas wie Lending Club, die man ja auch im Index finden. Und wenn es dann zum Buyout kommt, die haben im Q3 quasi eine Performance von 110% dadurch hingelegt, werden dann sicherlich irgendwann von der Börse verschwinden, wenn Goldman Sachs die eingegliedert hat. Und das macht natürlich diesen Reiz von so einem Index aus, ja, dass man Unternehmen hat, die innovativ sind und die dann vielleicht auch als potenzielle Übernahmekandidaten von klassischen Finanzunternehmen aufgekauft werden.
Ja, und es kommt ja hinzu, dass das Ganze nicht bei solchen Firmen wie Square, künftig ja Block, ja, also der Waldschrat Jack Dorsey wird zum Blockwart, ja. Das bleibt ja nicht dabei stehen, sondern es gibt ja noch eine ganze Reihe mehr, wenn man in die Einzelwerte hineingeht. Zum Beispiel eine FactSet Research findet man dort, die ja mit Finanzinformationen ein wirklich extrem wachstumsstarkes Geschäftsmodell aufgebaut haben, oder auch eine CME Group, also die Chicago Mercantile Exchange als Börse, Handelsplätze auch. Es ist wirklich sehr, sehr breit diversifiziert. Das ist für Anleger, die gerade von diesen Trends profitieren wollen, die du erwähnt hast, ein großer Vorteil. Anleger müssen dabei allerdings eine Kröte schlucken. Wenn man so will, die Kröte ist, es ist nicht ganz what you see is what you get, das gute alte ETF-Motto, sondern es sind ein paar andere Aktien im Korb, als die im Index sind. Es ist nämlich hier mal wieder keine physische Verbriefung, sondern ihr habt diesen Index als Swap-ETF verbrieft. Was sind die Gründe dafür?
Ja, die Gründe sind eigentlich, dass wir diesen Index kreiert haben, wo die Gesellschaft quasi noch Source war. Und da hat man viel quasi über Swap ETFs gelöst, was auch gut ist, weil dieser Index natürlich von der Handelbarkeit, weil wir sprechen hier von Unternehmen, die nicht riesig sind, muss natürlich eine gewisse Liquidität aufweisen. Und diese Liquidität, die schaffen wir natürlich dadurch, dass wir einen Indexkorb haben und das Ganze über einen Swap abbilden, weil das lässt sich dann wesentlich effizienter handeln. Und diese effiziente Handelbarkeit ist gerade bei einem ETF, der 100 Millionen groß ist, natürlich wichtig, wenn die Marktkapitalisierung in einzelnen Firmen irgendwo bei 500 anfängt. Wir können ja nicht quasi marktbeeinflussend eingreifen, wenn unsere Kunden quasi das Produkt handeln. Also wir wollen ja nicht, dass es zu Ausschlägen kommt. Und entsprechend wurde dann hier quasi diese Struktur gewählt, um eine möglichst saubere Liquidität, hohe Liquidität zu gewährleisten, dass die Kunden effizient rein und raus handeln können, weil viele institutionelle Kunden, die das Produkt auch kaufen, die kommen natürlich mit größeren Tickets als jetzt Privatkunden, die mal einen Sparplan drauf anlegen.
Beim nächsten Thema ist vollkommen unstrittig, dass das ein wirklich struktureller Trend ist, der uns allem Anschein nach auch noch mehrere Jahre begleiten wird. Wir sind angekommen bei eurem Global Blockchain ETF. Und also wie gesagt, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten oder ernsthaft diskutieren, dass das ein Trendthema ist. Aber was schon herausfordernd ist in diesem Bereich, wie kommt man da eigentlich und wie wählt man auch die Unternehmen dabei? Also wenn man in die Top-Einzelwerte reinschaut, Okay, bei einer Coinbase sage ich sofort, das ist alles andere als eifriges Nicken ja nun einigermaßen überflüssig. Aber dann ist eben auch sowas drin wie eine Taiwan Semiconductor. Wie kommt die da rein? Was kommt noch an Werten rein? Wie verteilt sich das Ganze auch? Wir sehen knapp 50% bei den Sektoren sind dem Technologiesektor zuzuordnen, 32% dann dem Finanzsektor. Also wie wird da die Titelauswahl gemacht und wie geht man in die verschiedenen Felder da rein?
Ja, das haben wir natürlich uns auch überlegt, wie kann man das bestmöglich strukturieren. Und bis vor kurzem hieß das Produkt ja noch Invesco Aylward Global Blockchain ETF. Jetzt heißt der Invesco CoinShares. Das liegt daran, also Aylward ist ein spezialisierter Asset Manager auf Digital Assets. Ja, die beschäftigen sich mit nichts anderem quasi als diesen ganzen Kryptomarkt und auch Blockchain-Unternehmen. Und die haben da sehr, sehr hohe Expertise. Und Aylward, die sind jetzt quasi zurückgekehrt zu ihren Roots und wollen jetzt selber auf Blockchain-Basis entwickeln und haben dieses ganze Index-Geschäft inklusive Team an CoinShares quasi verkauft oder CoinShares hat es gekauft. Und seitdem wurde das Produkt dann auch umgenannt, obwohl sich quasi an der Methodik nichts ändert. Das heißt, CoinShares hat jetzt quasi die Expertise von Aylward und seine eigene, was eigentlich noch positiv ist für das Produkt, um letztendlich die Firmen zu identifizieren, die in diesem Bereich Potenzial haben. Und dieser Index ist ja so aufgebaut, dass er sich weiterentwickelt. Ja, das heißt, in dem Indexkonzept ist ja vorgesehen, dass Firmen, die Potenzial haben, reinkommen, bis welche, die quasi ihre Erträge aus Blockchain-Aktivitäten generieren. Da gibt es momentan noch keine, ja, weil es gibt aktuell keine Firma, die ausschließlich aus Blockchain Erträge erwirtschaftet. Und das heißt, über die Zeit, je mehr Firmen quasi Erträge ausschließlich aus diesem Bereich kriegen, um so ein diversifizierteres Blockchain-Portfolio kriegt
man. Ja, man muss natürlich sagen, die Blockchain ist ein sehr junges Thema und insofern gibt es eben sehr, sehr wenig reinrassige Blockchain-Unternehmen wie eine Coinbase, wie eine Monex, wie eine Bitfarms. Es gibt halt viele Unternehmen, die irgendwie Blockchain-Technologien einsetzen oder mit ihren Produkten dazu beitragen, Blockchain-Produkte in die Breite auch zu bringen. Da muss man natürlich ein bisschen tolerant sein, wenn man den Leitfaden liest, dass also selbst eine moderate Gewichtung, ja, die ja am Ende auch über den Einfluss eines einzelnen Unternehmens auf den Index entscheidet, schon mit 10% Umsatzanteil in Blockchain möglich ist. Aber es ist ein Wachstumsmarkt und wir haben natürlich die Hoffnung, wenn sich das Ganze in die Breite durchsetzt, dass wir dann auch mehr separate Blockchain-Unternehmen haben, dass die Zuordnung dann auch besser möglich ist. Die Leitfäden zeigen zumindest den Weg auf, wohin das gehen kann. Momentan muss man es halt ein bisschen auffüllen, ne? Mit einer Rio Tinto oder auch einer Hydro, die Wasserenergie liefert. Aber vielleicht mal, bevor wir uns in diesen Details verlieren, zur Wertentwicklung. Die Wertentwicklung kann sich ja wirklich sehen lassen. Ja, und wenn wir da mal reinschauen, sehen wir allerdings eine deutlich größere Korrelation zum Bitcoin als jetzt zur Nasdaq. Die Frage also, ein bisschen ketzerisch, warum braucht man hier überhaupt solche Aktien-ETFs? Würde es nicht viel mehr Sinn machen für denjenigen, der in Blockchain investieren will, in ETNs auf Kryptowährungen oder Kryptowährungsportfolios zu investieren?
Vielleicht beantworte ich die Frage ganz kurz mal, weil zum einen wollte ich noch mal ganz kurz auf den Punkt eingehen, dass was so interessant ist bei dem Blockchain-ETF, ist halt eben auch die Tatsache, dass wir ja hier Unternehmen identifizieren, die also sowohl Blockchain-Technologien heute einsetzen, aber eben auch Investitionen in diese Blockchain-Technologie investieren. Nicht um sozusagen davon absatzseitig zu profitieren, sondern das, was heute ja passiert, ist, dass eigentlich die Blockchain-Technologie bei Unternehmen Kosten sozusagen reduziert, das heißt also Potenziale frei werden für höhere Erträge, für höhere Cashflows, und das treibt natürlich die Bewertung. Das heißt, deswegen identifiziert man im Grunde genommen auch in Unternehmen, die also zukünftig von der Blockchain-Technologie profitieren und sozusagen dann eben geringere Kosten haben, beispielsweise in Rechnungslegung, Buchhaltung. Das ist mal so ein bisschen ein Punkt. Ja, das, und der Punkt, zu dem du gerade gefragt hattest, ist eben, die Korrelation, muss man sagen, ist zufällig. Also, dass sie sozusagen höher ist als bei dem Nasdaq. Also, man kann das Investment tatsächlich nicht vergleichen mit einem Investment in Kryptowährung. Ja? Also, Stopp. Also, sozusagen, wie der Engländer immer sagt, Full Stop. Ja? Also, das heißt, man kann es nicht vergleichen. Man muss immer wieder sich hier vor Augen führen, bei dem Blockchain-ETF investiert man in auch teilweise große Unternehmen, aber eben sozusagen, wo also hier das Research eben aufzeigt, dass aber diese Unternehmen überwiegend stark relativ zu ihren Wettbewerbern in den jeweiligen Sektoren eben durch die Blockchain-Technologie profitieren und auch zukünftig profitieren werden. Das heißt, insofern ist das also wirklich nicht vergleichbar, und die Korrelation würde ich hier tatsächlich eher als zufällig sehen, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Bei einem anderen Thema besteht auch Einigkeit darüber, dass das ein Trendthema ist. Ihr bereitet es bei Invesco noch mal ein bisschen anders auf, denn das Thema China ist klar, dass es uns über die nächsten Jahrzehnte begleiten wird, auch als Investmentthema. Man weiß im Moment immer nicht so richtig, was die Regierung da eigentlich gerade so macht, aber das wäre Thema Nummer zwei. Was es hier jetzt allerdings gibt, ist einen MSCI China Technology Index, wo man auch die ketzerische Frage stellen könnte, hat da beim Timing alles so gut geklappt bei der Emission dieses Produktes, und warum fokussiert ihr euch bei dieser Geschichte auf chinesische Technologieaktien und nehmt nicht den breiteren Marktindex als das relevantere Thema an, Florian?
Ja, das ist eine super Frage. Gerade, ich meine, China mit den Themen Technologie ist natürlich mittlerweile auf einem Weg, einer quasi der führenden Länder dazu werden. Die haben ja wieder einen neuen 5-Jahres-Plan aufgestellt, und in diesen 5-Jahres-Plänen, das ist, glaube ich, der 14. 5-Jahres-Plan, den es gibt, definieren sie immer Ziele, was sie erreichen wollen. Ja, und China möchte quasi in die vorderste Reihe der innovativen Länder der Welt aufsteigen, und der jüngste 5-Jahres-Plan betont quasi da die Fokussierung auf wichtige Schlüsseltechnologien, das heißt so 5G steht da mit drin, aber natürlich auch mehr für Forschung und Entwicklung in dem Bereich Digitalisierung auszugeben. Healthcare Tech ist ein Thema, und das sind natürlich Dinge, die wir umsetzen wollten mit einem Produkt, was möglichst techlastig diesen Trend in China abbilden kann. Und als wir das Produkt gelauncht haben, war es natürlich eine Zeit, wo China mal auch so ein bisschen seine Muskeln hat spielen lassen und mal ein paar Verbote für ihre eigenen Firmen, die vielleicht zu groß geworden sind und weltweit tätig waren, durchgesetzt hat. Und das ist natürlich ein Thema gewesen, was dann da auf dem Markt gelastet hat. Ja. Umso spannender ist es eigentlich, dass wir jetzt bei vielen professionellen Investoren wieder sehen, dass China in den Fokus rückt und man dann doch von dieser Angst, dass noch mehr Verbote kommen in dem Bereich, abrückt hin, dass es ein Land ist, wo man investieren muss, weil ich meine, als zweitgrößte Weltwirtschaft ist es natürlich etwas, was man nicht umgehen kann. Ja, und deshalb ist China Tech ein wichtiges Thema.
Ja, dass das Interesse institutioneller Investoren wieder da ist, das ist schön, dass ihr das so sagt. An Kursen sieht man das nicht unbedingt. Ihr habt in den USA einen ETF auf in den USA gehandelte chinesische Aktien, den China Golden Dragon ETF, wunderbarer Name. Den hat es aber ziemlich zerlegt, 50% seit dem Hoch im Frühjahr diesen Jahres. Da hat sich der MSCI China Technology, den ihr hier in Deutschland anbietet, deutlich besser geschlagen, was auch damit zusammenhängt, dass es eben ja nicht nur die in den USA gelisteten Aktien sind, die hier eingehen, sondern dass unabhängig von dem jeweiligen Handelsplatz und der Aktienklasse chinesische Unternehmen dort berücksichtigt werden. Deswegen auch ein entsprechender Anteil an H-Shares, die auf dem Festland notiert sind, die sich deutlich besser gehalten haben, die auch nicht so am regulatorischen Gängelband geführt werden. Aber wenn wir schon über China sprechen, vielleicht mal eine Einschätzung generell zu den Investmentmöglichkeiten in China. Also die H-Shares, die sind ja nur für bestimmte Institutionelle zugänglich, während es momentan wieder kräftig regulatorischen Druck gibt gegen alle möglichen Umgehungstransaktionen, insbesondere diese VIEs, diese Variable Interest Entities, diese Cayman Holdings, die dann dafür sorgen, dass man in den USA über ein ADR in chinesische Unternehmen investieren kann. Seht ihr da mittel- und längerfristig ein Problem, dass das alles wegfällt und dass man eigentlich, worauf euer Index ja schon jetzt eingestellt ist, nur noch mit H-Shares wirklich sicher investieren kann?
Also man muss wahrscheinlich heute ja schon feststellen, dass die Liquidität ja in sozusagen Onshore oder in H-Shares ja also wesentlich höher ist als das, was sozusagen an Offshore, also eben in ADRs beispielsweise ja gehandelt wird. Das heißt also, wenn ich die Möglichkeit habe, Onshore China sozusagen Aktien eben zu handeln oder dort zu investieren, dann habe ich mal per se eine höhere Liquidität, das geht auch einher mit einer geringeren Volatilität, weil es ist ja klar, wenn der Markt kleiner ist, Nachfrage nimmt zu, dann springen die Preise rauf, Nachfrage nimmt ab, die Kurse purzeln relativ schnell. Zu einer grundsätzlichen Frage nochmal auch, also Zugang zu China und auch die Investmentmöglichkeiten in China. Also es ist ja so, ich kenne noch die Zeit, da wurden Quoten vergeben, also da hat der chinesische Staat Quoten vergeben, wie viel an eben ja Onshore, an H-Aktien überhaupt pro Asset Manager, also jeder musste sich bewerben, überhaupt gehandelt werden darf. Ja, das gab in der Vergangenheit Riesenprobleme. Wir kennen das Thema noch an den damals neu aufgelegten China-ETFs, also diese sogenannten China-A-Shares-ETFs. Da war das Problem, dass im Grunde genommen man nachher als eigentlich die Quote sozusagen erreicht worden ist für das, was der jeweilige ETF-Anbieter in Quote hatte, sich ein Riesenpremium gebildet hat, ja, zu dem fairen NAV. Das sozusagen, das Problem ist heute nicht mehr da. Warum nicht mehr? Dieses Quotensystem gibt es so nicht mehr. Es gibt das sogenannte Connect-System zwischen Hongkong und Shenzhen. Das ist so zumindest mal jetzt auch ein Thema, was dazu geführt hat, dass also insgesamt auch die Handelbarkeit von eben Onshore-China-Aktien erhöht hat. Und dann ist es eben so, dass jetzt also das sind die Investmentmöglichkeiten in China. China hat eine Reihe von Problemen. Das eine ist halt, man hat eine relativ hohe Verschuldungsquote, ja, gerade auch in dem Privatsektor. Der hat sich im Grunde genommen vervierfacht, ja, über die letzten 30 Jahre. Das heißt, das ist ein Problem. Man hat einen relativ überhitzten Immobilienmarkt. Ja, auch da muss man schauen, wie steuert man den und gleichzeitig muss ich ja sozusagen das schwächelnde Wachstum, also aus Chinas Sicht, das schwächelnde Wachstum irgendwie ankurbeln. Das kann ich natürlich schwierig über Kredite machen, wenn der Markt eh schon relativ verschuldet ist oder der Privatinvestor, Privatmann schon relativ hoch verschuldet ist. Das heißt, das, was China macht, ist natürlich jetzt sehr, sehr vorsichtig zu agieren, auch mehr Regulatorik zu implementieren. Das hat halt für, weil vorher sehr viel möglich war, hat für sehr viel hat zu Sorgen geführt, eben gerade im Bereich eben des Immobilienmarkts, aber eben auch im Bereich der Technologiewerte, weil eben in der Vergangenheit dieser Markt doch relativ stark auch unreguliert war. Aus unserer Sicht, und wir haben beispielsweise ja auch ein Büro in Shenzhen, sowohl wie in Hongkong, aus unserer Sicht ist es so, dass wir der Meinung sind, dass der chinesische Staat hier sehr, sehr sehr, sehr vorsichtig und somit im Grunde genommen auch weitsichtig agiert. Das hat jetzt in diesem Jahr erstmal zu einer Erschütterung geführt. Wir glauben aber, dass sozusagen langfristig hier die Anlagemöglichkeit eben in China nach wie vor unheimlich attraktiv ist. Ja, das ist die größte Bevölkerungsgruppe mit 1,4 Milliarden Das ist die Bevölkerungsgruppe, die tendenziell auch natürlich immer mehr sozusagen hier Zugang bekommt zu Luxusgütern, aber eben auch Gesundheitswesen und so weiter. Das ist viel, viel Fantasie sozusagen, was eben den chinesischen Markt und die Investitionsmöglichkeiten anbelangt.
Sascha, es wäre ja auch eigenartig, wenn wir bei einer Investmenttrends 22 Sendung ein Thema hätten, wo du dann auf einmal sagst nach dem Motto, das wird die nächsten 5 Jahre überhaupt nicht laufen. Das wäre ja in der Tat stark irritierend. Aber wir haben jetzt 5 Themengebiete gehabt. Wir sind in China gewesen. Wir haben über Blockchain, über Fintech gesprochen. Wir haben über eine nächste Generation uns ausgetauscht und auch noch ESG drin gehabt. Und jetzt interessiert mich natürlich zum Abschluss, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer interessant ist, wenn es jetzt darum ginge, dass ihr euch selber, und Florian, die Nummer nach dem Motto, ich bin in diverse Produkte davon investiert, die zählt jetzt nicht, wenn du dich selber, fangen wir mal mit dir an, bevor wir zu Sascha rübergehen, wenn du dich selber für eines, ein einziges dieser 5 Produkte entscheiden müsstest, welches wäre es und warum ist es so, und das bitte in einer Social-Media-tauglichen Antwort, das heißt unter 1 Minute.
Ja, ich glaube, das wäre für mich persönlich so ein der Blockchain-ETF. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich sehr, sehr viel oder eine hohe Erwartung an diese Technologie habe, dass es vielleicht auch noch das Leben meiner Kinder beeinflussen wird, weil dadurch einfach unglaubliche Effizienzsteigerungen möglich sind, weil wenn du jetzt überlegst, dass du keine Intermediäre mehr brauchst, weil du eine Blockchain hast, die alles absichert, dann gibt es natürlich unglaublich viele Bereiche, die das Thema quasi disruptiv verändern wird. Und deshalb habe ich persönlich dieses Produkt dann auch im Portfolio.
Okay, und dann flanke ich das direkt drüber zu Sascha. Du, ein Produkt, ist es auch der Blockchain oder ist es eines der 4 anderen Themen?
Also für mich ist es tatsächlich der Nasdaq ESG. Da gibt es eigentlich 2 Gründe für. Der eine ist halt, dass ich zum einen fest davon überzeugt bin, dass wir also viel mehr eben in nachhaltige Produkte oder eben auch sozusagen unser Leben in die Richtung verändern müssen. Deswegen bin ich also persönlich tatsächlich großer Fan, auch von der von der Sorge, die wir als Asset Manager auch tragen, eben dort in dem Bereich eben mehr Geldströme in eben nachhaltige Unternehmen zu geben. Deswegen ist das so der eine Grund. Und der andere Grund ist aber auch ein Investitionsgrund. Ich hatte es ja am Eingang schon gesagt, die Energiewende zum Beispiel, also auch dann letztendlich die Unternehmen, die ja dann davon profitieren, auch eben einen geringeren CO2-Footprint auf sich zu vereinnahmen. Die profitieren also auch letztendlich nicht nur von den Geldern, aber forschen und werden weiterentwickeln eben in diesem Bereich. Und da ist auch, wie gesagt, sehr viel Fantasie. Und insofern werden auch die Unternehmen sicherlich langfristig unheimlich attraktive Ertragsmöglichkeiten haben.
Dann hätten wir das auch geklärt. Und was eure bevorzugten Investmentthemen wären von diesen 5, wie üblich, gerne in den Kommentaren, auch gerne mit einer These und einer argumentativen Untermauerung, was für euch beispielsweise auf gar keinen Fall in Frage kommt. Das kann ja auch eine Antwort sein, wo man sagt nach dem Motto, das finde ich ein extrem spannendes Thema, das überzeugt mich für mein privates Portfolio überhaupt nicht. Auch darum soll es in den Kommentaren geben. Und was Christian und ich uns auf Basis dessen, was wir hier ja auch jetzt in der letzten Stunde gehört haben, dann so ausdenken, das erfahrt ihr dann in einer der nächsten Folgen von Echtgeld TV, sicherlich noch in diesem Jahr. Invesco sehen wir nächstes Jahr wieder. Deswegen zum Abschluss an euch erstmal herzlichen Dank für die Präsenz in diesem Jahr. Wir freuen uns auf die Sendung im Jahr 2022, auch über das eine oder andere Abklopfen, wie es dann eigentlich mit den Trends so läuft. Wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Jahresende und einen guten Start in 2022 und sagen in Richtung Invesco, bis 2022 und an euch zu Hause sagen wir bis bald. Bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn auf YouTube die nächste Folge hochgeladen ist von Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.